Willkommen bei Radio Minghui mit Nachrichten über Falun Dafa. Direkt aus China und aller Welt. Hier unsere Themen der Woche. Namensliste von 9.300 Agenten des Büros 610 an Regierungen in 38 Ländern eingereicht. Kanada. Parlamentarier reagieren auf Petition zu Menschenrechten. Dokufilm. Mit Liebe und Glauben in der Dunkelheit das Licht suchen. Eine wahre Geschichte. Internationaler Klavierwettbewerb NTD 2021. Und Gehirnwäscheeinrichtung Sunshui. 3000 Praktizierende in der Rechtserziehungsanstalt verfolgt und gefoltert. Und nun die Nachrichten.
Namensliste von 9.300 Agenten des Büros 610 an Regierungen in 38 Ländern eingereicht. Falun Dafa-Praktizierende in 38 Ländern haben kürzlich eine Namensliste von etwa 9.300 chinesischen Agenten des Büros 610 aller Ebenen an ihre jeweiligen Regierungen übermittelt. Darunter sind auch Mitglieder der Zentralregierung und ebenfalls Mitarbeiter des Büros 610 in Schulen und anderen Organisationen. Die Praktizierenden fordern, dass ihre Regierungen Sanktionen gegen diese Menschenrechtsverletzer sowie deren Familienmitglieder verhängen, indem sie ihnen die Einreise verweigern und ihr Vermögen einfrieren. Anfang Dezember 2020 hatten die Praktizierenden bereits eine kürzere Liste an die Regierungen von 29 Ländern mit der Forderung nach Sanktionen übermittelt. Diesmal kamen 9 weitere Länder hinzu. Zu den 38 Ländern gehören die 5 Länder der Five Eyes Allianz, nämlich die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. 25 Länder aus der Europäischen Union, darunter auch Deutschland, und 8 Länder aus anderen Regionen, nämlich Japan, Südkorea, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Israel, Argentinien und Mexiko. Das Büro 610 leitet seit dem 10. Juni 1999 auf Befehl des damaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, Jiang Zemin, die landesweite Verfolgung gegen Falun Dafa. Diese Behörde arbeitet eng mit dem Komitee für Politik und Recht auf allen Ebenen zusammen und ist eine außergesetzliche Einrichtung, die alle Dienststellen des Staatsapparates mobilisiert, um Falun Dafa zu unterdrücken. Dazu gehören die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, das Militär, die bewaffnete Polizei, der Geheimdienst, das Außenministerium, das Bildungswesen, die Medien, das Gesundheitswesen und andere. Besonders nachdem Jiang den Befehl gab, den Ruf der Praktizierenden zu zerstören, sie finanziell zu ruinieren und sie physisch zu vernichten, hat das Büro 610-System fast alle anderen Behörden sowie Organisationen zur Beteiligung an der Verfolgung eingeplant, sie eingeführt und angetrieben. Zahllose Praktizierende verloren ihre körperliche Freiheit, erlitten Verletzungen oder Behinderungen und mussten unsägliche seelische Qualen aushalten. Viele Praktizierende mussten erleben, wie ihre Familien infolge der Verfolgung zerbrachen. Verantwortlich für diese Tragödien ist größtenteils das Büro 610. Seine Beamten haben ein gigantisches Netz gebildet und die massive Verfolgung in den letzten 21 Jahren gelenkt. Doch ihre Verbrechen werden nicht unbeachtet bleiben. Nach der Verabschiedung des Global Magnitsky Act in den USA im Jahr 2016 haben etwa 27 Länder, darunter Kanada und viele Länder in der EU, eine ähnliche Gesetzgebung verabschiedet oder geplant, um diese Menschenrechtsverletzer weltweit zur Rechenschaft zu ziehen. Die Übermittlung der Namen der Täter an die Regierungen ist daher ein wichtiger Schritt zur Verurteilung der Täter und zur Beendigung der Verfolgung.
Kanada. Parlamentarier reagieren auf Petition zu Menschenrechten. Als Reaktion auf eine Petition, welche die Verfolgung von Falun Dafa in China verurteilt und von über 30.000 kanadischen Bürgern unterzeichnet wurde, haben viele Abgeordnete des Parlaments dieses Thema in Parlamentsdebatten angesprochen und die kanadische Regierung zum Handeln aufgefordert. Die Petition befasst sich mit dem Problem des Organraubs, bei dem den Opfern ihre Organe gewaltsam entnommen werden. Die 30.000 Unterschriften wurden am 26. Januar an Premierminister Justin Trudeau übergeben. Der kanadische Parlamentsabgeordnete im Unterhaus, Martin Morenz, erklärte am 26. Februar, Zitat: Seit über 21 Jahren haben die korrupten Beamten des chinesischen kommunistischen Regimes die Folterung und Ermordung vieler Menschen, die Falun Gong praktizieren, inszeniert und deren Organe für den Organtransplantationshandel des Regimes geraubt. Und weiter sagte er: Die Petenten fordern die kanadische Regierung auf, gegen 14 in dieser Petition namentlich aufgeführte Personen und alle anderen, die diese Taten begehen, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, wie das Einfrieren von Vermögen und das Einreiseverbot nach Kanada. Zitat Ende. Der Abgeordnete Scott Reed sagte: Die Petenten bitten darum, dass die Gesetzesvorlage S-204, die derzeit dem Senat vorliegt, beschleunigt wird. Diese Gesetzesvorlage würde das Strafgesetzbuch und das Einwanderungs- und Flüchtlingsschutzgesetz ändern. Damit würde sichergestellt, dass Kanadier nicht ins Ausland reisen dürfen, um von Organen zu profitieren, die ihren menschlichen Spendern ohne deren Zustimmung entnommen wurden, und dass es für Kanada unzulässig ist, Personen mit ständigem Wohnsitz zu akzeptieren oder ausländische Staatsangehörige aufzunehmen, die sich am Handel mit unfreiwillig überlassenen menschlichen Organen beteiligt haben. Zitat Ende. Der Abgeordnete James Bzan erklärte: Es ist an der Zeit, dass wir das Magnitsky-Gesetz nutzen, um diese chinesischen Beamten ins Visier zu nehmen, sie beim Namen nennen und entlarven. Wir müssen sicherstellen, dass sie Kanada nicht als ihren sicheren Zufluchtsort für Reisen und Geldgeschäfte nutzen und ihre Familien nicht nach Kanada bringen, angesichts der Tatsache, dass sie diese schrecklichen Taten gegen friedliche Falun Gong-Praktizierende begehen. Zitat Ende. In der Petition heißt es, dass zwischen 2019 und 2020 mindestens 11.000 Falun Gong-Praktizierende verhaftet wurden und 140 starben. Das deutet darauf hin, dass Verhaftungen, Inhaftierungen und Organraub in großem Ausmaß fortgesetzt werden.
Dokufilm. Mit Liebe und Glauben in der Dunkelheit das Licht suchen. Eine wahre Geschichte. Der Film Up We Soar, auf Deutsch Wie wir emporsteigen, ist eine Produktion der kanadischen New Realm Studios. In dem 50-minütigen Film geht es um Fu Yao, ein 7-jähriges chinesisches Mädchen, das alleine zurückbleibt, als ihr Vater Zwangsarbeit leisten muss und ihre Mutter, eine Lehrerin, ins Gefängnis geworfen wird. Fu Yaos Eltern werden beide wegen ihres Glaubens an Falun Dafa Opfer einer Verfolgungskampagne des kommunistischen China. Aber es ist nicht die Geschichte eines Kindes, das sich hilflos am Rande der Gesellschaft abmüht. Trotz ihrer Not wird Fu Yao zu einer wichtigen Quelle der Inspiration für ihre Mutter, die im Gefängnis von Mördern, Drogendealern und brutalen Gefängniswärtern umgeben ist. Während die Mutter allmählich ihre innere Stärke zurückgewinnt, umsorgt und beschützt sie ihre Tochter Fu Yao während ihrer turbulenten Teenagerjahre auf eine außergewöhnliche Weise. Eine wahre Geschichte von Mutter und Tochter, die in China durch harte, unruhige Zeiten gehen und diese letztendlich überwinden. Mit Animation und Live-Interviews lässt dieser Film die wahre Geschichte von Mut, Liebe und Durchhaltevermögen während dunkelster Zeiten lebendig werden. Sie finden diesen Film auf YouTube unter dem deutschen Titel »Mit Liebe und Glauben in der Dunkelheit das Licht suchen«.
Internationaler Klavierwettbewerb NTD 2021. Der internationale NTD-Klavierwettbewerb gehört zu einer Reihe von internationalen Kultur- und Kunstveranstaltungen, die von NTD Television veranstaltet werden. Die Mission des Wettbewerbs ist es, traditionelle Künste von reiner Authentizität, reiner Güte und reiner Schönheit zu fördern und den Ruhm der Piano-Meisterwerke aus dem Barock, der Klassik und der Romantik wieder aufleben zu lassen. Die Verpflichtung des Wettbewerbs zu künstlerischer Spitzenleistung ist ein Mittel, um das 250 Jahre alte Vermächtnis der klassischen Klavierliteratur weiter aufblühen zu lassen. Dieses Repertoire ist ein Schatz der Menschheit und soll an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Mit Ausnahme einer speziell im Auftrag gegebenen Komposition spielen die talentierten Pianisten ausschließlich Stücke aus den Epochen Barock, Klassik und Romantik. Die künstlerische Beraterin des Wettbewerbs, die auch Jurymitglied ist, erläuterte dazu: Klassische Musik, die zwischen 1600 und 1900 komponiert wurde, wurde in einem kompletten Stil geschrieben, mit schönen melodischen Linien. Es gab auch eine spirituelle Komponente darin. Wir wissen zum Beispiel, dass die Barockmusik der Kirche diente und zum Lob und zu Ehren Gottes eingesetzt wurde. Zitat Ende. Beim letzten Wettbewerb 2019 bewarben sich Hunderte von Pianisten zwischen 17 und 35 Jahren aus der ganzen Welt. 78 Pianisten aus 28 Ländern qualifizierten sich für das Finale in New York. So wird es auch in diesem Jahr sein. In der Vorrunde müssen die Pianisten zwei Stücke vortragen. Eine Toccata von Johann Sebastian Bach und eine Etüde von Chopin. Für das Halbfinale spielen die Pianisten die Auftragskomposition und wählen eine Sonate von Beethoven aus einer Auswahlliste. Die Finalisten des Wettbewerbs spielen ein 40-minütiges Stück ihrer Wahl aus dem Barock, der Klassik oder der Romantik. Die Pianisten dürfen in dem Wettbewerb nicht zweimal dasselbe Stück spielen. Das Organisationskomitee des Wettbewerbs hat die Ehre, ein Gesangsstück auszuwählen, das von dem künstlerischen Leiter von Shen Yun Performing Arts komponiert wurde. Das in New York ansässige Ensemble Shen Yun ist weltweit führend in klassischem chinesischen Tanz und Musik. Eine weitere einzigartige Qualität des Wettbewerbs ist die Bewertung. Die Jurymitglieder des Wettbewerbs sind allesamt erfahrene Klavierexperten und Pädagogen. Sie beurteilen nicht nur die technische Brillanz des Pianisten, sondern achten auch auf die Reinheit der Darbietung. Zitat: Wenn ein Pianist wirklich aufrichtige Gedanken und Gefühle in seine Darbietung legt, dann wird das direkt in die Ohren des Publikums gelangen. Sie werden diese Energie spüren und sie werden berührt sein. Zitat Ende.
Gehirnwäscheeinrichtung Sunshui, 3000 Praktizierende in der Rechtserziehungsanstalt, verfolgt und gefoltert. Die sogenannte Rechtserziehungsanstalt der Provinz Guangdong ist ein schwarzes Gefängnis. Es wird vom Büro 610 betrieben, einer Behörde, die befugt ist, gesetzliche Anordnungen zu übergehen und ohne den Rechtsweg einzuhalten, Falun Dafa Praktizierende zu verhaften. Früher wurde die Einrichtung auch als Rechtserziehungsschule bezeichnet. Die Anstalt ist eine Gehirnwäscheeinrichtung und befindet sich im Bezirk Sunshui in der Stadt Foshan. Diese Rechtserziehungsschule wurde im Mai 2001 gegründet, um Falun Dafa Praktizierende zu verfolgen, die in den Büros und an den Hochschulen der Provinz arbeiteten. Das Parteikomitee, die Verwaltung für Industrie und Handel, die Technische Universität Südchina, die Universität Jinan und andere Arbeitseinheiten der Provinz ließen damals ihre Angestellten, die Falun Dafa praktizierten, zur Verfolgung in diese Einrichtung bringen. Die Einrichtung untersteht direkt dem Justizministerium der Provinz Guangdong und ist eng verbunden mit der Arzneimittelbehörde der Provinz. Alle Mitarbeiter der Rechtserziehungsanstalt sind Polizisten des Justizministeriums. Ihr Direktor wird direkt vom Justizministerium einberufen. Sie arbeiten in der Regel lange Zeit bis zu ihrer Pensionierung in der Gehirnwäscheeinrichtung. Üblicherweise werden Praktizierende von den Sicherheitsabteilungen der Betriebe, in denen sie arbeiten, festgenommen und in die Rechtserziehungsanstalt gebracht, nachdem sie vorher von ihren Arbeitskollegen überwacht wurden. Aber auch andere Praktizierende werden in dieser Einrichtung weiter verfolgt, zum Beispiel wenn die Behörden mangels Beweisen keine Strafverfahren gegen sie einleiten können oder wenn sogenannte schwer umerziehbare Praktizierende sich auch am Ende ihrer Haftzeit im Gefängnis nicht haben umerziehen lassen. Nach statistischen Aufzeichnungen wurden bis Ende August 2012 mindestens 1.240 Praktizierende in der Gehirnwäscheeinrichtung Sunshui eingesperrt und gefoltert. Die Zahl der inhaftierten Praktizierenden stieg an, nachdem die Arbeitslager im Jahr 2013 offiziell abgeschafft worden waren. In den vergangenen 20 Jahren wurden insgesamt über 3000 Praktizierende in dieser Gehirnwäscheeinrichtung verfolgt. Um die Praktizierenden dort inhaftieren zu lassen, sind keine Rechtsverfahren notwendig. Es bedarf auch keiner Beweise. Die Dauer der Haft ist nicht festgelegt. Die kürzeste Haftdauer beträgt 3 Monate. Und so wird die Gehirnwäsche durchgeführt. Die Einrichtung erstellt zunächst ein Profil für jeden Praktizierenden. Die Daten enthalten eine detaillierte Analyse, warum der Praktizierende Falun Dafa ausübt, sowie eine Beschreibung seiner Persönlichkeit. Weiter sind die Einzelheiten über die Verfolgung des Praktizierenden aufgeführt. Praktizierende, die standhaft ihren Glauben bewahren, werden als schwer umerziehbar eingestuft und gezielt angegriffen. Ganz am Anfang, wenn die Praktizierenden in der Gehirnwäscheeinrichtung ankommen, wirken die Polizisten im Gespräch freundlich und verständnisvoll. Während ein Mitarbeiter ein Video abspielt, das Falun Dafa verleumdet, spricht ein anderer mit den Praktizierenden. Sobald sich aber die Praktizierenden der Gehirnwäsche widersetzen, zeigen die Verantwortlichen ihr wahres Gesicht und gehen mit Gewalt weiter vor. Oft drohen die Verantwortlichen zum Beispiel, sie in eine Haftanstalt, ein Gefängnis, vors Gericht oder in eine Nervenklinik zu bringen, wenn sie sich nicht umerziehen lassen. Oder lassen sie nicht schlafen. Oft beschimpfen Polizisten die Praktizierenden und schubsen sie herum. Tritt ein Praktizierender in den Hungerstreik, wird er zwangsernährt. Ein Ende der Ernährungssonde wird absichtlich angespitzt, um die Speiseröhre zu verletzen. Oft schieben die Folterer den Schlauch grob in der Nase hin und her, was zu Blutungen führt. Der Todesstoß ist eine Technik des Kampfsports. Über bestimmte Druckpunkte kann eine Person außer Gefecht gesetzt oder umgebracht werden. Die Gehirnwäscheeinrichtung wendet diese Methode als Folter für standhafte Praktizierende an. Immer wieder werden die Opfer geschlagen. Manchen Praktizierenden wird Gift unter das Essen gemischt oder sie bekommen unbekannte Medikamente gespritzt, sodass sie in eine Art Rausch verfallen. Nach ihrer Freilassung sind manche geistig gestört und verwirrt. Die Dauer dieser als korrigierende Erziehung bezeichneten Phase ist unterschiedlich. Sie endet aber erst, wenn die Praktizierenden ihre Lernerfahrungen und die sogenannten 5 Erklärungen verfasst haben. Die 5 Erklärungen bestehen aus einer Garantieerklärung, mit der sie versprechen, nie mehr Falun Dafa zu praktizieren, einem Reuebericht, in dem sie bedauern, Falun Dafa praktiziert zu haben, einem Dokument, in dem sie Falun Dafa verleumden und einem weiteren, in dem sie Falun Dafa kritisieren, sowie einem Geständnis. Nachdem der Praktizierende die 5 Erklärungen geschrieben hat, tritt er nach einigen bürokratischen Formalitäten in die Phase der Verstärkung ein. Hier hat der Praktizierende einige Freiheiten und darf an kulturellen und sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Aber er muss sich noch immer einer Gehirnwäsche unterziehen. Praktizierende werden gezwungen, ausgiebig Falun Dafa zu kritisieren. Sie müssen sich Tests unterziehen und einen wöchentlichen Erfahrungsbericht über den Prozess der Umerziehung schreiben oder darüber, was sie gelernt haben. Zudem werden Praktizierende gezwungen, Kontaktdaten von anderen Praktizierenden preiszugeben. Die Behörden nutzen dann diese Informationen, um weitere Praktizierende ausfindig zu machen und zu verfolgen. Die nächste Phase ist die der Beurteilung. In dieser Phase reicht die Umerziehungsabteilung einen Antrag auf Zertifizierung beim Direktor ein. Die Gehirnwäscheeinrichtung informiert dann das für den Wohnort des Praktizierenden zuständige Büro 610, damit der Praktizierende abgeholt werden kann. Nach bestandener Zertifizierungsprüfung darf der Praktizierende nach Hause. Alle Personen, die an der Verfolgung von Falun Dafa-Praktizierenden in dieser Einrichtung beteiligt sind oder waren, werden von Minghui.org namentlich auf einer Liste der Täter geführt und an die Regierungen der Länder weitergegeben, wie es in unserem ersten Beitrag berichtet wurde.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das waren die Nachrichten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Nachrichten und persönliche Erfahrungsberichte finden Sie auf de.minghui.org.